Deutschlandfunk Kultur aus den Archiven.
Mein Name ist Michael Groth, willkommen bei Aus den Archiven. Heute mit einer Sendung über den Lyriker Erich Fried, geboren am 6. Mai 1921 in Wien, gestorben am 22. November 1988 in Baden-Baden. Freiheit herrscht nicht, nannte Gerhard Lampe sein am 9. Mai 1989 im Deutschlandfunk erstmals ausgestrahltes Feature, in dem Fried ausführlich zu Wort kommt.
Ich lese einige Gedichte, die ich im Zusammenhang mit dem, was man in der Sowjetunion jetzt Tendenzwende nennen könnte, seit Gorbatschow, geschrieben habe. Allerdings eine Tendenzwende, die wesentlich besser ist als das, was in Deutschland unter diesem Namen bezeichnet wurde. Zuerst über ein Wort von Hegel: Freiheit ist Einsicht in die Notwendigkeit, das in der Geschichte marxistischer Bewegungen sehr oft missbraucht wurde zur Rechtfertigung von Unfreiheit. Ergänzung. Einsicht in die Notwendigkeit ist Freiheit, wenn die Vertreter der Notwendigkeit Einsicht in die Notwendigkeit der Freiheit und in die Notwendigkeit der Freiheitssucher haben. Sonst wächst die Einsicht in die Notwendigkeit im gleichen Maß, in dem die Aussicht auf Freiheit sich verringert. Es ist vielleicht der Mühe wert zu erwähnen, dass ich dieses Gedicht schon öfters jetzt in der DDR vorgelesen habe, wo es sich die Studenten sehr gern abgeschrieben haben, aber jetzt erscheint es dort auch im Druck und in Moskau ist es auch schon in einem Gedichtband von mir erschienen.
Ausschnitte aus einer Lesung in Recklinghausen am 27. Juni 1988 in der Kunsthalle. Wie so oft auf seinen Lesereisen durch die Bundesrepublik beschränkte sich Erich Fried auch hier nicht auf die Themen des Reiselandes. Er warf Blicke über Grenzen und Mauern und erweiterte so unsere buchstäblich provinzielle Sicht. Er ließ sein Publikum, wo immer er im Westen auftrat, teilnehmen auch an seinen Erfahrungen und Auseinandersetzungen mit dem Osten, der Entwicklung der Ideen des Marxismus und ihren Ausprägungen in den Ländern des real existierenden Sozialismus. Auch und gerade die ferneren Horizonte waren ihm wichtig.
Auch das folgende Gedicht ist erst in Deutschland, dann in der Bundesrepublik, dann in der DDR, in Jugoslawien, in der Schweiz, in Österreich und dann ganz hervorgehobener Stelle in Moskau erschienen, in russischer Übersetzung. Brief nach Moskau für Michail Gorbatschow. Nach 60 Jahren meiner Zuversicht, Zweifel, Enttäuschung, in denen die Ohren sich nicht vor der Lüge im Namen der Wahrheit verschließen konnten, die Augen nicht vor dem Unrecht, kann ich jetzt doch noch zwischen mein Alter und meinem Tod diesen neuen Lichtblick stellen, der alles verändert. Diese von Nachricht zu Nachricht deutlicher werdende Hoffnung, dass unsere Kinder glücklicher leben könnten, weil endlich Wahrheit aufsteht aus verkümmerten Halbwahrheiten und dasteht in Menschengestalt und will Menschliches bringen und wagt es, zum Sollen das Dürfen zu fügen, zur Frage die offene Auskunft und rückt der Freiheit wieder den Stuhl an den Tisch. Dies Besingen, von tiefen Narben gezeichnet, kann die alte Lust an Liedern für große Genossen noch keine Worte finden, die unbeschädigt genug und gut genug wären für das Aufatmen und für die Freude.
Den Brief nach Moskau hat Erich Fried 1987 geschrieben, ein Jahr vor seinem Tod. 66 Jahre alt war er, als er angesichts des neuen Lichtblicks aufatmend auf 60 Jahre Zuversicht, Zweifel, Enttäuschung zurückblickte. Denn tatsächlich war er schon 1927 mit dem Sozialismus in Berührung gekommen und hatte sich für ihn engagiert.
Das zweite Gedicht, das ich in meinem Leben geschrieben habe, war ein, wie ich heute sagen muss, sehr schlechtes Gedicht, dessen Wortschatz ich hauptsächlich aus Büchern zusammengelesen hatte, das ich aber doch ganz ehrlich gemeint habe. Ich war 6 Jahre alt und das Gedicht hieß: Mir träumte jüngst von frohem Leben, friedlichem Schaffen, freudigem Weben, dass es nicht Krieg noch Tücke gibt, dass jeder jeden anderen liebt und keiner hungern darben muss. Je schrak ich auf, da fiel ein Schuss. Schlecht ist das Gedicht in erster Linie deshalb, weil man aus dem Bildgedicht keinen Eindruck kriegt über seinen wirklichen Anlass. Der wirkliche Anlass war der sogenannte Blutige Freitag in Wien, im Juli 1927. Da hatten Nazis, damals hat man sie Hakenkreuzler genannt, 3 Arbeiter umgebracht. Die Richter in allen Instanzen hatten die Mörder von Schattendorf freigesprochen. Die Wiener Arbeiter hatten eine große Demonstration gegen diesen Freispruch gemacht. Es kam zu einem Zusammenstoß mit der Polizei. Ein Polizist wurde getötet und 86 Arbeiter wurden erschossen. Und ich habe diese Schüsse gehört und Barren mit Toten und Verwundeten gesehen, weil ich mit meiner Mutter zufällig in der Stadt war und wir konnten nicht fliehen von dort, weil die Straßen gesperrt waren. Wir haben bei Bekannten in einem Laden Zuflucht gesucht und durch Schaufenster habe ich diese Barren gesehen und das hat mich natürlich irrsinnig tief beeindruckt. Und die Menschen haben in Wien auch wochenlang von nichts anderem gesprochen. Also das war, eh schrak ich auf, da fiel ein Schuss. Und vorher hatte ich mir natürlich, wie Kinder in dieser Zeit, als es in Wien schon viel Arbeitslosigkeit gab und die Menschen immer davon gesprochen haben, über das Schicksal der Menschen, die gehungert und gedarbt haben, Gedanken gemacht. Es standen immer Bettler im Hof, die Lieder gesungen haben, unten in den Höfen der Häuser. Und wenn man das als Kind gehört hat und gesehen hat und versucht hat, die Erwachsenen zu überreden, den Bettlern immer was zu geben, dann hat man dieses Hungern und Darben schon empfunden. Wenn man auch von den Erwachsenen gehört hat, von ihren Gesprächen, wo man zugehört wird, wie viel Selbstmorde es aus diesem Grund gab. In den Zeitungen gab es Rubriken: Sie haben den letzten Ausweg gewählt. Das hat einen schon sensibilisiert, auch als Kind. Außerdem war ich ein sehr frühreifes Kind.
Mit 6 Jahren schrieb Erich Fried nicht nur seine ersten Gedichte, er spielte auch Theater. In Raimunds Der Verschwender beispielsweise die Rolle des Azurs und Bettlers. Zu den prägenden Erfahrungen dieser Wunderkindzeit zählen Selbstbewusstsein und die Courage, einen eigenen Kopf nicht nur zu haben, sondern auch zu gebrauchen.
Die Spieltruppe, die hatte auch ihre positiven Wirkungen für mich, weil ich das Gefühl hatte, auf mich kommt es an. Dadurch hatte ich auch Mut, dann, wie ich mal in meinem ersten Schuljahr zu Weihnachten ein Gedicht aufsagen sollte. Und als unter den Gästen im Festsaal unserer Schule jemand war, den ich nicht mochte, nämlich der Polizeipräsident von Wien, mich zu weigern, in seiner Gegenwart ein Gedicht aufzusagen. Der Polizeipräsident Schober war schuld an einem Massaker am sogenannten Blutigen Freitag. Und zu Weihnachten dann, als ich hörte, Dr. Schober ist unter den Festgästen, bin ich vorgetreten, habe mich in meiner besten Manier verbeugt, gesagt: Meine Damen und Herren, ich kann leider mein Weihnachtsgedicht jetzt nicht aufsagen, denn ich habe gehört, Polizeipräsident Dr. Schober ist unter den Festgästen. Und ich war am blutigen Freitag in der Kolingasse und habe die Barren mit Toten und Verwundeten gesehen. Und ich kann vor Dr. Schober kein Weihnachtsgedicht aufsagen.
Wütend verließ Schober den Saal. Frieds Volksschullehrer war begeistert, der Vater aber nicht. Er sagte: Ich dulde das nicht, das Kind schwimmt in kommunistischem Fahrwasser. Hugo Fried wählte zwar sozialdemokratisch, aber nur, weil die Partei nicht antisemitisch war. In seiner Opposition gegen den Vater hält das Kind grundsätzlich für gut, was der Vater ablehnt. und es beschließt, sich über den Sinn der nicht ganz verstandenen Worte zu informieren. Daheim in den Bücherregalen greift das Kind zur Luxusausgabe von Meyers Konversationslexikon. Leider hat es nur zum Kauf der ersten 6 Bände gereicht, bis zum Buchstaben F. Das Kind kann also nur Fahrwasser nachschlagen. Da steht: Wasserstraße, welche die Schiffe zu wählen haben, um sicher ans Ziel zu gelangen. Eine Tante aber besaß alle Bände. Dort wird das Kind fündig und liest mit lebhaftem Interesse die Artikel Kommunismus und, worauf die Querverweise aufmerksam machen, Sozialismus.
Der Kommunismus, so sucht Meyers Lexikon von 1909 sein schauderndes bürgerliches Publikum zu informieren, hat mit dem Sozialismus manche Verwandtschaft, so dass es schwer ist, ihn von diesem vollständig und scharf zu trennen. Beide Systeme bezwecken eine, nach der Meinung ihrer Anhänger, bessere Staats- und Gesellschaftsordnung als die bestehende ist und sind ursprünglich aus einem humanen Bestreben hervorgegangen, die Not und das Elend im Volksleben zu beseitigen. Sie wollen die Armut, das Proletariat, die Unmoralität verbannen und die Unterschiede in den wirtschaftlichen, moralischen und sozialen Verhältnissen der Menschen ausgleichen oder aufheben. Sie wollen allen eine glückliche materielle und moralische Existenz sichern und deshalb das Staats- und Wirtschaftsleben auf neuen Grundlagen errichten. Beide beruhen auf dem Glauben, dass durch eine vollständige Um- und Neugestaltung der gegenwärtigen Rechts- und Gesellschaftsordnung die Ursachen aller beklagten wirtschaftlichen, sozialen, rechtlichen und politischen Übelstände beseitigt werden können.
Doch anstelle der Verwirklichung der konkreten Utopie sieht sich Erich Fried mit einer unseligen Mischung aus Antisozialismus und Antisemitismus konfrontiert. Eine Wahlpropaganda der christlich-sozialen und der Heimwehren empörte ihn so sehr, dass er sie nie vergaß.
Wer einst ein Bonze werden soll, der kommt zur Welt in Tarnopol und liest schon in der Wiege drin, wie schön man lebt im roten Wien. Dann geht er her und brüllt und schreit von Klassenkampf und schlechter Zeit. Bald hat man in der Hand das Heft, der Klassenkampf ist ein Geschäft. Da kann man Männer sehen und Frauen, sie sind erbärmlich anzuschauen, wie Papageien plappernd nach, was so ein roter Bonze sprach.
Im Februar 1934 beginnt die Rechte im Verein mit Faschisten den Bürgerkrieg gegen das Rote Wien. Das Heer, die Polizei und die zur Hilfspolizei aufgestiegenen Heimwehren schießen jeden Widerstand innerhalb weniger Tage zusammen. Fast alle prominenten Führer der Sozialdemokratie waren schon zu Beginn der Kämpfe verhaftet worden. Nur wenigen gelang die Flucht. Julius Deutsch etwa, Führer des Sozialdemokratischen Schutzbunds, der in den Folgejahren im Spanischen Bürgerkrieg kämpfte. Die christlichen Sieger und Machthaber vollstreckten 9 standgerichtliche Todesurteile. Sie scheuten sich auch nicht, den schwer verletzten Karl Münichreiter zum Galgen zu schleppen. Alle sozialdemokratischen Organisationen wurden aufgelöst, das Parteivermögen beschlagnahmt. Die Linke und mit ihr die Demokratie der ersten österreichischen Republik war vernichtet. Im März 1938, nach dem Anschluss Österreichs ans Deutsche Reich und dem triumphalen Einzug Hitlers in Wien, geht es Schlag auf Schlag. Zuerst werden Juden auf offener Straße beschimpft und bespuckt, geschlagen, getreten. Bald beginnen die Verhaftungen, dann erfolgen Razzien. Die Vernichtungsmaschinerie ist auch in Österreich angelaufen. Einige Tage nach Hitlers Einmarsch in Wien lädt Erich Fried einige Schulkameraden zu sich ein. Wie er sind es Kinder jüdischer Eltern. Sie gründen eine Widerstandsgruppe, von der Fried in seinen Erinnerungen mit dem Titel »Mitunter sogar lachen« schreibt, er könne sich an nichts sonst in seinem Leben erinnern, in dem ein gewisses Maß von Mut, Realismus und Verantwortungsgefühl sich mit so viel leichtsinniger, unter den damaligen Umständen nicht zu rechtfertigender kindischer Romantik vermischt habe. Die Aktionen der Gruppe bestehen darin, jüdische Familien davon abzubringen, die seit den Bücherverbrennungen im Reich bekannte staatsgefährdende Literatur, darunter viele marxistische Titel, in die Kachelöfen zu werfen. mehr als genug bekommt die Gruppe. Die geretteten Bücher werden zu Leuten gebracht, die den Bücherfreunden als Sozialisten und Kommunisten, sofern sie nicht Juden sind, bekannt waren und die sie deshalb für weniger gefährdet halten. Auch antifaschistische Aufrufe tippt die Gruppe, mangels einer Presse in zahlreichen Durchschlägen. Auszüge aus dem Aufruf an die Europäer des deutschen Arztes Nicolai aus dem Ersten Weltkrieg sind darunter. Auch Zitate von Leonhard Frank, dem 1961 in München verstorbenen, im Westen völlig in Vergessenheit geratenen sozialistisch-pazifistischen Erzähler. Beispielsweise Passagen aus seinem Werk »Der Mensch ist gut«. Auch selbst verfasste Gedichte, die meisten von Erich Fried, setzt die Gruppe als Mittel des Widerstands gegen den Faschismus ein. Fried erinnerte sich nicht ohne Scham, wie er im Gespräch sagte, an den Kehrreim eines seiner lyrischen Appelle.
Auf! Die Menschheit zieht zur Höhe. Über Hass und Unterdrückung siegt ihr göttlich freier Schritt. Alle gilt es zu beglücken, die noch Not und Tod bedrücken. Komm und ziehe mit uns mit.
Den Versen merkt man den Einfluss an, unter dem Erich Fried in dieser Zeit steht. Er hatte sich in eine Sozialistin verliebt. Sie erwiderte zwar seine Liebe nicht, gab ihr aber eine andere Wendung. Du musst Schriftsteller werden, Sozialist, Marxist, wie Fried sich erinnerte. Am 24. April 1938 bricht das Verhängnis über die Familie herein. Die Frieds hatten versucht, die Wiesen ins Ausland zu schaffen für die geplante Flucht. Die Eltern werden denunziert und verhaftet. Dem Vater wird bei einem Verhör die Magenwand eingetreten. Sterbend schleppt man ihn nach Hause, wo der Sohn ihn versorgt. Die Mutter kann nach Verbüßung einer Haftstrafe noch nach London entkommen. Die Großmutter wird in einem Konzentrationslager umgebracht. Erich Fried gelingt es mit knapper Not, über Belgien nach England zu fliehen. In London, noch im Jahr 1938, tut er einen Schwur fürs Leben. Er nimmt sich vor, was seine Freundin gewünscht und sein Vater in seinen letzten Jahren vergeblich versuchte, ein Schriftsteller zu werden, der gegen Faschismus, Rassismus, Unterdrückung und Austreibung unschuldiger Menschen schreibt.
Entwöhnung. Ich soll nicht morden. Ich soll nicht verraten, das weiß ich. Ich muss noch ein drittes lernen. Ich soll mich nicht gewöhnen. Denn wenn ich mich gewöhne, verrate ich die, die sich nicht gewöhnen. Denn wenn ich mich gewöhne, morde ich die, die sich nicht gewöhnen an das Verraten und an das Morden und an das sich gewöhnen. Wenn ich mich auch nur an den Anfang gewöhne, fange ich an, mich an das Ende zu gewöhnen.
Dieses Gedicht trug Erich Fried am 26. Januar 1983 vor, in seiner Rede anlässlich der Entgegennahme des Bremer Literaturpreises. Eine Rede, die den Schwur, den er im Exil tat, leidenschaftlich bekräftigte und die voller Zorn war auf die Mächtigen.
Als Bürger dieser Erde aber, als Eltern von Kindern oder gar als Schriftsteller, müssen wir uns doch darum kümmern, wie man diese Herren oder auch eine Frau Thatcher unschädlich macht, ob und wie man sie festnehmen kann und so weiter. Auch darum kümmern... Auch darum kümmern, ob gute Beziehungen unserer Staatsmänner zu ausgesprochenen Mörderregierungen wie in der Türkei, Südafrika, Zaire, Chile. Die Liste ließe sich mit großen und kleinen Staaten nach mehreren Himmelsrichtungen fortsetzen. Nicht den Verdacht solcher Vorbereitung eines Angriffskrieges und von Verbrechen gegen die Menschlichkeit nahelegen. Ich weiß keine Patentlösungen. Aber ich meine in vollem Ernst, wenn wir diese Probleme achselzuckend verdrängen, dann gibt es in einigen Jahren mit Sicherheit keinen Bremer Literaturpreis mehr und keine Literatur. Bücherverbrennungen werden auch durch Atomwaffen veranstaltet, sogar viel gründlicher. Vor allem sollten wir heute, bei diesen traurigen 50 Jahre Gedenkstunden an Hitlers Machtantritt, an Reichstagsbrand und Bücherverbrennung, nie vergessen, dass man diese alten Untaten eigentlich nur gedenken kann, indem man gegen neue Untaten und gegen systematische Programmierung zu künftigen Untaten ankämpft. Auch und gerade auch, wenn man ein Schriftsteller ist. Eigentlich hätte ich mich in dieser Rede heute viel lieber mehr mit Literatur im engeren Sinn befasst, vielleicht mit der Unvermeidlichkeit des Hässlichen in der heutigen Dichtung aber auch mit seinen Gefahren, mit den Grenzen seiner Berechtigung, mit der Sehnsucht nach Schönheit oder mit den Versuchen der Fantasie, die Wirklichkeit oder die Wahrheit einzuholen. Auch ich schreibe ja nicht nur Politisches, sondern Liebesgedichte und Verse und Prosa über Leben und Sterben und über die geringfügigsten Dinge dieses Lebens. Aber vielleicht ist es auch gerade diese Liebe, ohne die die Welt gering wäre, die uns zwingt, heute so viel von unserem Leben mit Politik zu vertun und die mich gezwungen hat, hier den größten Teil meiner Redezeit der geringen Hoffnung zu opfern, dass man durch Worte vielleicht doch etwas ändern kann. Eine Hoffnung, die ja gerade auch Dichtern und Schriftstellern nicht unwichtig ist.
Diese Hoffnung, durch Worte vielleicht doch etwas ändern zu können, führte Fried im Exil bald zu den linken Immigrantenorganisationen. 1939 wurde er Mitglied in zwei bedeutenden Flüchtlingsverbänden, dem Austrian Center mit seiner Jugendorganisation Young Austria und dem Freien Deutschen Kulturbund, der von Kommunisten wie Johann Fladung, Jürgen Kuschinski und Alfred Meusel, aber auch Repräsentanten der bürgerlichen Kultur wie Stefan Zweig, Alfred Kerr, Oskar Kokoschka in London 1938 gegründet worden war. Das Austrian Center wurde für Fried ein wichtiger Bezugspunkt. Neben der Bibliothek, den Büroräumen und einem billigen Esslokal gab es dort im Haus in der Westbourne Terrace auch einen größeren Sitzungssaal, in dem die politische Lage erörtert und Vorträge gehalten wurden. Ebenso wichtig war das Haus in der Upper Park Road in Hampstead, in dem der Freie Deutsche Kulturbund untergebracht war. Fried erinnerte sich noch genau an die blendenden und ungeheuer amüsanten Vorträge Kuschinskis über Nationalökonomie. Nach dem Ausbruch des Krieges mit England konzentrierten sich die Flüchtlingsorganisationen jedoch mehr auf die Kulturarbeit, da ihnen die politische Betätigung untersagt wurde. So diente der Sitzungssaal als Kleinkunstbühne und Theater. Autorenlesungen, Literaturabende, Drameninszenierungen standen auf dem Programm. Hier fand Fried auch das Publikum für seine Gedichte, die er in dieser Zeit zu schreiben begann. In der ersten Publikation des Freien Deutschen Kulturbunds mit dem Titel »Die Vertriebenen – Dichtung der Emigration«, sie erschien 1941, ist Fried mit 4 Gedichten vertreten. Sie reihen sich ein in die Programmatik des Freien Deutschen Kulturbunds, wie sie im Vorwort folgendermaßen umrissen wird.
Die Publikation »Die Vertriebenen« soll der englischen Öffentlichkeit, soweit wir sie erreichen können, eine Vorstellung vom geistigen Bemühen der Emigranten geben. Sie soll daran erinnern, dass in deutscher Sprache auch heute anderes ausgedrückt werden kann als blutmüstig. Sie soll ein kleiner Beitrag sein zum antifaschistischen Kampf, in dem unser aller Schicksal sich entscheidet. Was ihre Verfasser einigt, ist ein gemeinsames Erlebnis, das Erlebnis der Gegenwart, verschärft durch Vertriebensein, und ein gemeinsames Bekenntnis, das Bekenntnis zu Freiheit, Fortschritt, sozialer Gerechtigkeit.
Frieds Gedicht »Jugend« beispielsweise ist voll von dieser Zuversicht. Es ist im Volksliedton geschrieben und setzt den hymnischen Stil aus der Zeit seiner jugendlichen Widerstandsgruppe fort.
Jugend. Wir lieben das Leben, die Sonne, den Wind, die Städte, die endlos sich dehnen, die Menschen, die abends todmüde sind und die sich nach Freude sehnen. Wir lieben die Jungen, die abends spät noch lernen, fragen und denken und jeden, der weiß, dass es heute darum geht, das eigene Schicksal zu lenken. Wir lieben auch die, die es nicht besser verstehen, die dumpf und gedankenlos dienen und abends im Kino nur Traumbilder sehen. Wir bringen das Licht auch zu ihnen. Wir lieben die Menschen. Doch jene nicht, die andere nicht frei leben lassen. Wir kämpfen, dass ihre Herrschaft zerbricht. Weil wir lieben, müssen wir hassen. Und lässt uns der Kampf um die Freiheit nicht Zeit, zu lachen und selbst uns zu freuen. Wir machen der Freude die Wege bereit, dem besseren Leben, dem Neuen. Wir lieben das Leben, die Sonne, den Wind, die Städte, die endlos sich dehnen, die Menschen, die abends todmüde sind und die sich nach Sonne sehnen.
Das Jugendgedicht hat übrigens eine bizarre Nachgeschichte. Weil es so liedhaft und abstrakt geraten ist, eignete es sich auch für andere Zwecke, als damit das Selbstverständnis des Antifaschismus im Exil kundzutun. Man findet es auch in verschiedenen Auflagen von Liederbüchern der Freien Deutschen Jugend in der DDR, vertont vom Freund André Asriel. In frühen Ausgaben wurde der Autor angegeben. In späteren heißt es anonym Volkslied der Emigration, weil Fried wegen seiner Kritik des real existierenden Sozialismus in der DDR zeitweilig zur persona non grata erklärt wurde. Neuerdings wird der Verfasser wieder genannt. Seine kritische Haltung brachte Fried jedoch bald in Distanz zu den linken Emigrantenorganisationen. Dass sein bester Freund Hans Schmeier, den er geworben hatte, aus denselben politischen Gewissenskonflikten Selbstmord beging, hat ihn tief erschüttert. Als man den Freund identifizierte, fand man in seiner Tasche ein Gedicht, das sich Fried einprägte.
Zum letzten Mal will ein Gedicht ich schreiben. Es wird von mir und meiner Qual nicht viel sonst übrig bleiben. Die Welt war gut, nur wusst ich nicht zu leben. Euch, Brüder, voller Lebensmut, bitt ich, mir zu vergeben. Was kommen mag, ich weiß, ihr werdet siegen. Es kommt auch ohne mich der Tag. Lasst mich im Grab nur liegen. Kein Ende gab's für meinen Krampf als dies, sei's früher, sei's später. Ich fiel im Kampf. Macht mich nicht zum Verräter.
Ich bin von den kommunistischen Organisationen weggekommen, weil mir einige Schweinereien der Stalin-Ära nun so bekannt worden sind, dadurch, dass ich da drin war, dass ich beschlossen habe, da kann ich nicht mehr mitmachen. Gleichzeitig waren die meisten Menschen, die drin sind, für mich Menschen, die durchaus das Beste wollten und deren Gewissenskonflikte ich da auch kannte und wollte also auf keinen Fall gegen diese Menschen kämpfen. Aber trotzdem konnte ich nicht mehr mitmachen. Das war eine Position von großer Verzweiflung. Denn ich glaubte, die kommunistischen Parteien und die Sowjetunion sind das Einzige, was zur Durchführung des Sozialismus auf der Welt führen kann. Und trotzdem kann ich da nicht mehr mitmachen. Und das war ein sehr großer Konflikt. Ein Konflikt, der ganz und gar bis heute nicht überwunden ist.
Fried versuchte, die linken Emigrantenorganisationen von ihrem Dogmatismus und ihrer Stalin-Fixierung abzubringen. Auch mit diesem Gedicht, das er 1943 für Young Austria geschrieben hat.
Und ohne Fahnen, ohne Lieder heißt's jetzt die letzte Strecke gehen. Wir blicken oft zu Boden nieder, den Weg uns besser anzusehen. Kameraden, jetzt gilt es zu schauen der Zeit ganz scharf ins Gesicht. Und wenn wir keine Traumbilder bauen, dann enttäuschen sie uns auch nicht.
Fried spricht seine Mitstreiter mit Kameraden an. Das Wort Genosse ist ihm längst verleidet und er wird erst 1968, als er in der neuen Linken zeitweise eine Heimat fand, jenen guten Klang wiederentdecken. Zusehends entfremdete sich Fried von seinen Organisationen. 1944 trat er aus dem österreichischen kommunistischen Jugendverband aus. In seinem ersten eigenen Gedichtband mit dem Titel Deutschland, 1944 in London erschienen, steht ein Gedicht, das diesen Schritt in die Emigration im Exil markiert.
Dichter im Exil. Frierend in diese Zeit gekauert und zu Heeren zusammengetrieben. Lerntet ihr zu hassen, ohne zu lieben, so ist das Wort an euch mir vermauert. Aber mein Wort bleibt ohne Gewicht, wenn es nicht eifert, euch zu erreichen. Ihr wohnt fremd hinter Mauern von Leichen. Ich gerate euch aus dem Gesicht.
Das gemeinsame Bekenntnis aus den Vertriebenen, der ersten Publikation des Freien Deutschen Kulturbunds, war gegen Ende des Kriegs Geschichte geworden. Aus Frieds langer Zuversicht war nicht nur der Zweifel erwachsen, sondern auch die tiefe Enttäuschung geworden, die er in seinem Brief nach Moskau beklagte. Der Glaube an den Sozialismus und damit seine Grundüberzeugung von Kindheit an drohten ihm zu zerbrechen. Der Roman »Ein Soldat und ein Mädchen«, mit dem er 1946 beginnt, ist ein eindringliches Zeugnis einer existenziellen Krise.
Sein wirkliches Herz lief voraus. Ein kleiner roter Hund, aufgeregt, sich zuweilen fast überschlagend, vielmals denselben Weg hin und her. Ein Pendel oder nur eines kleinen Hündchens eifrig geschwenkter Schwanz. Manchmal ein scharfer Pfiff und es blieb einen Augenblick stehen. Das ging einige Zeit so weiter. Aber eines Morgens war er nicht mehr da. Das Herz lief hin und her, vor und zurück auf dem Weg, nichts. Es drehte sich wie ein wahnsinnig gewordener Kreisel um die eigene Achse, sprang ein von unsichtbaren Händen geschlagener Ball zwischen den Menschen durch, die schon nach ihm zu treten begannen, lief dem einen oder anderen zu, wich aber enttäuscht zurück, so oft es seinen Irrtum erkannte, und suchte die Straße und alle ihre Biegungen ab, jede Sackgasse und jeden Torweg, bis es völlig erschöpft war. Vorübergehende erbarmten sich, versuchten es mit Leckerbissen zu locken und riefen es mit vielen Namen in der Hoffnung, einer werde der Rechte sein. Aber mit dem Herzen war nichts mehr anzufangen. Von Schlag zu Schlag wurde es schwächer und nach einigen Tagen war alles aus. Als er viel später vorbeikam, erfuhr er nur noch von Kindern und Eckenstehern, wie sein Herz ihn nicht mehr gefunden hatte und zugrunde gegangen war. Er zuckte die Achseln und hatte ein leichtes, leeres Gefühl in der Brust.
Vor diesem Hintergrund werden die tiefen Narben, die im Brief nach Moskau zur Sprache kamen, fast fühlbar. Die Lust an Liedern für große Genossen war vergangen. Fried zog sich in die Sprache zurück. Er schrieb Gedichte, die er später als versponnen und Zeichen einer Flucht und Hoffnungslosigkeit bezeichnete und die er in einer Neuauflage mit eigenen Gegengedichten konfrontierte, wie der Untertitel des Bands »Befreiung von der Flucht« aus dem Jahr 1969 lautet. Fried schrieb zunächst für einige Re-Education-Zeitschriften, auch für die Schweizer Rundschau, für Otto Basils »Der Plan« und Alfred Döblins »Goldenes Tor«. Dann kam er zur BBC, ihrem German-Soviet-Zone-Programm. 1950 war Fried an der Ostberliner Humboldt-Universität eine Lektorenstelle angeboten worden. Er lehnte dankend ab. Seinen früheren Genossen war er entfremdet. Kurt Bartels beispielsweise, der sich als Schriftsteller Kuba nannte und der auch in der Publikation »Die Vertriebenen« vertreten war. In seinem Gedicht »Totentanz und Lebenslied der Graslitzer Geigenmacher« hatte Kuba noch klare Einsichten.
Wir bauen für alle Welt Harmonikas und Geigen. Doch schlechte Geigenspieler sind die Herren der Welt. Wo sie zum Tanze spielen, führt der Tod den Reigen. Hat statt dem Maibaum einen Holzsarg aufgestellt.
Doch als Stalin zum Todesreigen aufspielte, hörte er weg. In der DDR wurde er Literaturfunktionär mit strammen, dogmatischen, stalinistischen Haltungen. Als Sekretär des Schriftstellerverbandes ging er 1953, als Arbeiter gegen die Partei und Staatsführung aufstanden, in die Literaturgeschichte ein. Er nämlich ist in Brechts berühmtem Gedicht »Die Lösung« der Blamierte.
Die Lösung. Nach dem Aufstand des 17. Juni ließ der Sekretär des Schriftstellerverbands in der Stalinallee Flugblätter verteilen, auf denen zu lesen war, dass das Volk das Vertrauen der Regierung verscherzt habe und es nur durch doppelte Arbeit zurückerobern könne. Wäre es da nicht doch einfacher, die Regierung löste das Volk auf und wählte ein anderes?
In seinen Sendungen des German-Soviet-Zone-Programm berichtete und kommentierte Fried im Sinne des freien Sozialismus. Er befürwortete den Titoismus, begrüßte Chruschtschows Geheimrede vom Februar 1956, den Beginn des langen Prozesses der Entstalinisierung. Er beklagte 8 Monate später die Niederschlagung des Ungarnaufstands, verurteilte 1961 den Bau der Berliner Mauer. Den Einmarsch von Truppen des Warschauer Pakts in die CSSR im August 1968 kritisierte er freilich andernorts, in der Zeitschrift konkret, in einem Gespräch mit dem befreundeten Peter Weiß. Den Dienst in der BBC hatte er gerade quittiert, weil sie zu sehr die Linie des Kalten Kriegs verfolgte. In seinen Broadcasts kommentierte Fried freilich nicht nur die große Politik. Gerade sein persönlicher Blick auf die kleinen Schicksale lässt sein Engagement für einen freien Sozialismus besonders eindringlich werden. Das zeigt sich beispielsweise in einer Sendung vom 16. Mai 1966 zum Tode des polnischen Widerstandskämpfers, sozialistischen Humanisten und Schriftstellers Stanisław Jerzy-Lec. Seine Aphorismensammlung »Unfrisierte Gedanken« rühmt Fried als »Denkhilfen«, eine Art Reinigungsmittel des Geistes, das besonders gut mit Heuchelei und Phrasen aller Art fertig wird, vor allem auch mit den Phrasen des Stalinismus. In seinen Erinnerungen an Letz kommt Fried auch auf Robert Havemann zu sprechen, der am 23. Dezember 1965 von seiner leitenden Stelle in einem Ostberliner chemischen Forschungsinstitut wegen kritischer Äußerungen fristlos entlassen worden war. Fried hatte sich schon verschiedentlich über diesen Willkür- und Zensurakt empört und sich für den Dissidenten eingesetzt. Hier in seiner Sendung bringt er in den düsteren Fall Licht mit Hilfe der Aphorismen von Letz.
Als ich Stanisław Jerzy-Lec zum letzten Mal sah in London, wo er mich besuchte, blätterte er unter meinen Büchern und Manuskripten und fand auch Arbeiten von Professor Robert Havemann, von dem er sofort zu sprechen begann, denn wie viele polnische Intellektuelle war er empört über die Schikanen und Anschuldigungen, mit denen man gegen Robert Havemann vorging. Wir kamen darauf zu sprechen, dass der Rektor der Humboldt-Universität, der mit salbungsvollen Phrasen über Sozialismus die Ausstoßung Havemanns von der Universität verkündet hatte, seinerzeit Nazi war. Zum Unterschied von Havemann, der, ebenso wie Stanisław Jerzy-Lec, im Zweiten Weltkrieg Widerstandskämpfer und Häftling der Nazis gewesen war. Letz sagte seine Meinung dazu auf eine für ihn besonders charakteristische Art. Er holte sein Büchlein, die unfrisierten Gedanken aus meinem Bücherschrank und sagte, »Da haben Sie, Fried, Seite 14, Seite 24 und Seite 50. Auf Seite 14 und 24 standen Aphorismen, die sich auf den alten Nazi bezogen, der nun zum stalinistischen Einpeitscher geworden war. Wer in der Hölle Litzen trug, trägt auch im Himmel Achselstücke. Und zweitens, kanntest du vor Jahren eine Hyäne und begegnest du ihr nach Jahren in der Gestalt eines Eichhörnchens wieder, dann möge dich das nachdenklich stimmen. Allerdings, es stimmt mich immer noch nachdenklich, namentlich, da es auch auf Professor Dr. Werner Hartke, ehemals Blockleiter und NS-Führungsoffizier von Schellenbergs Gnaden und heute immer noch Präsident der Deutschen Akademie der Wissenschaften zu Berlin, so verteufelt gut passt. Noch besser sogar als auf den Rektor der Humboldt-Universität. Der dritte Aphorismus aber, den Letz mir mit seinen unfrisierten Gedanken gezeigt hatte, lautete: Man bedenke, dass in demselben Feuer, das Prometheus den Göttern gestohlen hatte, Giordano Bruno verbrannt wurde. Und es ist vielleicht kein Zufall, dass seither im Zusammenhang mit der Verfolgung Professor Havemanns schon mehrere Menschen im Westen und im Osten, auch in Polen, den Namen des Giordano Bruno aus Nola, den auch Brecht gefeiert hatte, genannt haben.
Frieds Londoner Sendungen hatten einen großen Zuhörerkreis. Das erfuhr er beispielsweise von Professor Ernst Bloch, der ihm, als er der DDR den Rücken gekehrt hatte, sagte, dass er mit seinen Studenten regelmäßig seine Berichte und Kommentare verfolgt und diskutiert habe. Auf staatlicher Seite stieß Fried verständlicherweise auf wenig Gegenliebe. Zeitweilig wurde er zur Persona non grata erklärt und bekam Einreiseverbot. Dennoch blieb seine Wirkung erhalten, wenn auch auf gelegentlich kuriose Weise.
Es gab auch mal einen Angriff im Sonntag, einem sehr schlechten Kulturblatt der DDR, auf mich, wo gesagt wurde, also mit Erich Fried wollen wir nicht sprechen. Er setzt von London aus die Vorlesungen Havemanns fort und greift unsere unerschütterlichen Grundprinzipien an. Und ich war dann kurze Zeit nachher in Ostberlin und habe die angerufen und gesagt, ich bin jetzt hier und könnte in die Redaktion kommen, wenn Sie mit mir zanken und mich mit Ihnen zanken und sagen, wir können Sie nicht daran hindern, aber wir hielten es für sinnvoller, wenn Sie uns sagen, wo Sie sind, dann können einige von uns Sie in eine Wohnung abholen und wir können dort sprechen. So taten wir auch. Und die sagten, also Herr Fried, Sie wissen doch offenbar vieles. Dass ein Parteibeschluss gegen Sie vorlag, haben Sie offenbar gewusst, weil in derselben Woche Ulbricht sie in einer Rede angegriffen hat und wir im Sonntag. Aber einiges scheint Ihnen doch nicht klar zu sein. Zum Beispiel, was haben Sie sich gedacht, als wir geschrieben haben, Er setzt von London aus die Vorlesungen Havemanns fort. So habe ich gesagt, ehrlich gesagt, darüber habe ich mich gefreut, weil ich gedacht habe, das bringt mir zusätzliche neue Hörer ein. Darauf sagten die, glauben Sie nicht, dass wir uns das vielleicht auch gedacht haben, wie wir das so formuliert haben. Und da habe ich ziemlich dumm aus der Wäsche geschaut. Und als einige Zeit später ein Sammelband von mir in der DDR erschien und es im Nachwort hieß, ich sei ein großartiger Antifaschist in allen Dingen, die im Westen geschehen, aber die Rolle in der Partei des Proletariats habe ich nicht verstanden und deshalb glaube ich, an allem zweifeln zu müssen. Und so entsteht zum Beispiel folgendes Gedicht, das da jetzt abgedruckt war, und sowas geht natürlich nicht. Da hat mir dann der Verfasser dieses Nachworts auf Umwegen die Frage zukommen lassen, ob ich kapiert habe, dass er auf diese Weise das Gedicht noch hineingebracht hat. Und da habe ich klüger geworden durch meine vorige Erfahrung gesagt, ja, das habe ich kapiert. Herrschaftsfreiheit. Zu sagen, hier herrscht Freiheit, ist eine Lüge oder ein Irrtum. Freiheit herrscht nicht.
Das Gedicht ist natürlich nicht auf die Verhältnisse in der DDR beschränkt. Fried protestierte, selbstredend auch gegen die Kommunistenverfolgungen, die in der Bundesrepublik geschahen, im Namen der vielbeschworenen freiheitlich-demokratischen Grundordnung. Angefangen vom KPD-Verbot im Adenauerstaat der 50er Jahre bis zu den Berufsverboten, die in den 70er Jahren im Zuge der Terrorismushysterie erlassen wurden, unter maßgeblicher Beteiligung der sozialliberalen Koalition. In den Zeiten des Kalten Kriegs und des sturen Antikommunismus fand Fried einen Unterschlupf in der Gruppe 47, schloss sich ihren Resolutionen gegen die Wiederbewaffnung an, ihrer Kampagne gegen den Atomtod, ihrem Protest gegen die Notstandsgesetze und gegen den Krieg in Vietnam. Als die Gruppe 47 Mitte der 60er Jahre auseinanderging, wurde Fried zum kritischen Begleiter der außerparlamentarischen Opposition. Die Neue Linke gab seiner Utopie der Herrschaftsfreiheit neue Nahrung. Vor allem für den kritischen Sozialismus, wie Rudi Dutschke ihn vertrat, brachte er ungeteilte Sympathien auf. Als Dutschke am 24. Dezember 1979 an den Spätfolgen des Osterattentats von 1968 starb, hielt Fried in der Freien Universität eine Rede, in der er das unorthodoxe, alternative Denken und Handeln des Freundes in Erinnerung rief.
Zu einer Zeit, als mir durch die Unmenschlichkeiten und Verbrechen des Stalin-Regimes sogar das bloße Wort Genosse verleidet war, war Rudi Dutschke der mich durch sein Verhalten dazu gebracht hat, wieder zu sehen, dass Linke auch ehrlich und voll von Menschenliebe, auch Feindesliebe sein können. Und später, als Rudi Dutschke bei mir in London war, nachdem in Berlin ein junger Mensch namens Bachmann ihn angeschossen hatte, an den Spätfolgen dieses Schusses ist er jetzt gestorben, aus dieser Londoner Zeit weiß ich noch, wie Rudi sich um Bachmann gekümmert hat. Wie er versuchte, ihm in seinem Brief Mut zuzusprechen, wie Rudi seinen Anwalt, das war Horst Mahler, beauftragt hat, vor Gericht zu sagen, dass er sich von Bachmann überhaupt nicht gefährdet fühle und sich desto schneller erholen werde, je schneller Bachmann freikomme. Rudi bat auch seinen Mentor in Berlin, den Theologieprofessor Helmut Gollwitzer, sich um Bachmann zu kümmern. Ich sehe noch Bachmanns Briefe an Rudi vor mir, dass er nur durch falsche, gehässige Pressedarstellungen verleitet worden sei, auf Rudi zu schießen. Und ich erinnere mich auch noch, wie dann, als Bachmann zuletzt doch im Gefängnis Selbstmord beging, Rudi in London einen Rückfall erlitt und verzweifelt sagte, vielleicht hätte er doch in Berlin bleiben und Bachmann besuchen sollen, vielleicht hätte er seinen Tod dann verhindern können. Rudi Dutschke war ganz anders als das Bild, das deutsche Zeitungen, nicht nur die Springerpresse, von ihm verbreitet hatten. Er war das genaue Gegenteil eines hasserfüllten, einseitigen Fanatikers. Sein kritischer Marxismus und Elemente christlicher Ethik blieben bei ihm zeitlebens vereint, nicht nur, wenn er einmal in London an einem Sonntagvormittag aus der Bibel vorlas. Ich glaube, dass auch seine große Wirkung auf die antiautoritären Studenten gerade darin bestand, dass er nie eine Führerpersönlichkeit sein wollte, dass er sich nicht um sein eigenes Image kümmerte, sondern bereit war, wenn ihm jemand widersprach, auch vor versammelten Studenten zu sagen, ja, der hat Recht und ich habe Unrecht und wir müssen es so machen, wie er sagt. Seine Güte, seine Unkorruptheit waren wirklich spürbar. Ich weiß das auch aus vielen Gesprächen mit ihm, bei denen ich dabei war. Politisch Andersdenkende waren für ihn nie einfach Feinde. Rudi Dutschke war entschieden gegen Terrorismus, doch ohne Blindheit für dessen gesellschaftliche Ursachen. Und wenn er nach seiner schweren Schussverletzung nicht von Berlin und Deutschland weg gewesen wäre, dann wäre, davon bin nicht nur ich überzeugt, Ulrike Meinhof nie zum sogenannten bewaffneten Kampf gekommen. Denn sie hatte immer eine sehr hohe Meinung von Rudis Wissen, Menschlichkeit und politischer Klugheit und hatte sich immer mit ihm beraten. Wenn er noch da gewesen wäre, dann hätte er den bewaffneten Kampf wahrscheinlich in einem einzigen Gespräch ausreden können.
Als die Protestbewegung in den 70er Jahren zerfiel, in nur privaten Befreiungen stecken blieb oder sich in Splitterparteien zerrieb, sich der Gewalt verschrieb oder am staatlichen Rollback resignierte, hielt Erich Fried weiter Ausschau nach Verbündeten. In der Friedensbewegung fand er einen neuen Wirkungskreis für seinen lebenslangen Kampf gegen Unrecht und Unterdrückung. Die Erfolge der Friedensbewegung in West und Ost hielt er für einen wesentlichen Faktor für das Zustandekommen der Politik Gorbatschows. Und dessen Perestroika und Glasnost, wir haben es in seinem Brief nach Moskau gehört, war für Fried so weltbewegend, dass die fast vergessenen Träume zurückkehrten. Auf seinen Lesereisen durch die DDR in den Jahren 1985 und 86, als er schon von seiner schweren Krankheit gezeichnet war, erlebte Fried auch persönlich erste Anzeichen einer Besserung der Verhältnisse.
In den letzten 3 Jahren ist das alles doch in der DDR viel freier geworden, obwohl sich das Regime immer noch gegen manches sträubt, weil es Angst hat, dass wenn ein unfreies Regime allzu schnell größere Freiheit lässt, dass dann alles außer Rand und Band geht. Das ist eine Lektion, die in der Weltgeschichte mehrmals sich bewährt hat. Und das kann man ihnen nicht ganz und gar verübeln. Aber heute ist es so, dass während vor einigen Jahren nur Dichter, die schon berühmt waren, einen großen Freiraum hatten, wie etwa Volker Braun in seinem Gedichtband gegen die symmetrische Welt, ganz großartige und sehr tapfere Gedichte, die keineswegs weniger kritisch waren als Biermanns Gedichte, haben jetzt schon auch Nachwuchsdichter in ihren ersten Bänden, also wie zum Beispiel Menschik oder Wenzel, ganz kritische Gedichte veröffentlicht und können trotzdem weiter veröffentlichen. Also das hat sich sehr verbessert. Das sagt auch Gerhard Wolf, der Mann von der Christa, der wegen seiner Einstellung zur Literatur aus der Partei rausgeworfen wurde.
Zu Schönfärberei und Illusionen freilich hatte Fried keine Neigung. Die tiefen Narben erinnerten ihn ständig daran, wie rasch aus Zuversicht Zweifel und Enttäuschung werden können. Sozialismus war für ihn am Ende nur ein leerer Begriff, der erst zu füllen wäre. Und doch ein Weg, die Utopie der Herrschaftsfreiheit, wenn nicht zu verwirklichen, so doch zu beschwören.
Ich glaube, Sozialismus gibt es noch nicht in irgendeinem Land. Außerdem ist Sozialismus nicht etwas Tolles, sondern ist bestenfalls der miese Übergang vom Kapitalismus zu einer klassenlosen Gesellschaft, schlimmstenfalls der Übergang zu irgendwelchen neuen Bürokratien und neuen Klassenstrukturen. Man muss da real sein. Der junge Gorbatschow hat als Student zu seinem Freund Zdeněk Miláš, der heute als Überlebender des Prager Frühlings in Wien wohnt, gesagt, damit es in der Sowjetunion etwas geben soll, was Sozialismus heißen kann, müssen wir erst Freiheit haben. Und ich glaube, dass er immer noch derselben Meinung ist und das zu organisieren versucht. Das nächste, das ich lese, ist bisher nur in Moskau erschienen, aber wird jetzt auch in der DDR erscheinen. Ein Signal. Genossin Freiheit, komm wieder zurück. Man braucht dich an deinen alten Platz in der ersten Reihe. Und übermorgen oder schon morgen uns allen voran. Gewiss, man braucht auch andere. Alle werden gebraucht, denn es geht um alles. Aber ohne dich war zu spüren, dass etwas fehlte. Und die klugen Verwalter, Techniker, Planer konnten etwas nicht neu konstruieren, das da war am Anfang, in den ersten Tagen, noch ohne Verwaltung und großen Plan, in den einfachen Menschen, die auf die Straße gingen und kämpften für ein Neues und litten und siegten. Genossen Freiheit, dann später sagten die Feinde, und nicht nur Feinde, du seist tot oder eingesperrt oder geflohen. Aber jetzt hören endlich die Völker wieder die alten Signale. Du wirst wieder gerufen, laut, am ersten Tag der Versammlung. Genossen Freiheit, man braucht dich, komm wieder zurück. Und du kommst.
Deutschlandfunk Kultur aus den Archiven. Sie hörten ein Feature von Gerhard Lampe über den Lyriker und Übersetzer Erich Fried, einen Mann, der ob seines politischen Engagements oft zwischen allen Stühlen saß. Wir haben noch Zeit für zwei Gedichte von Erich Fried, vorgetragen von ihm selbst. Was war das? Danach, es ist, was es ist.
Was war das? Ohne dich sein, ganz, ganz ohne dich. Und langsam zu vergessen beginnen und ganz vergessen, wie es mit dir war, ganz mit dir und dann halb mit und halb ohne und ganz zuletzt ganz ohne. Ganz ohne was? Was war denn das mit dir sein? Was war das du und ich? Das waren wir. Und dieses Wir, was war das? Die letzten Menschen reden vielleicht davon, wie es war, als es Gras gab und Tiere, mit denen man lebte. Und dann wird einer fragen, was war das, Tiere? Wird etwas übrig bleiben von mir und fragen, was war das, du?
Was es ist. Es ist Unsinn, sagt die Vernunft. Es ist, was es ist, sagt die Liebe. Es ist Unglück, sagt die Berechnung. Es ist nichts als Schmerz, sagt die Angst. Es ist aussichtslos, sagt die Einsicht. Es ist, was es ist, sagt die Liebe. Es ist lächerlich, sagt der Stolz. Es ist leichtsinnig, sagt die Vorsicht. Es ist unmöglich, sagt die Erfahrung. Es ist, was es ist, sagt die Liebe.
Was war das? Und es ist, was es ist. Sie hörten Erich Fried. Mein Name ist Michael Groth. Ich hoffe, Sie am kommenden Samstag an dieser Stelle wieder begrüßen zu dürfen. Ein schönes Wochenende. Machen Sie es gut.